Was für eine Geschichte. Und das war erst der Anfang, den wir gehört haben. Ich möchte euch jetzt mitnehmen noch in der Rest der Geschichte. Und da ist eigentlich unglaublich, dass da noch mal was draufzusetzen ist auf das, was sie schon erlebt haben. Aber da heißt es weiter, und ich glaube, wir können den Text anzeigen. Jawohl. Da kniete früh am Morgen vor ihrem Aufbruch zur Wüste von Tekoa trat Josaphat vor sie und sagte: Hört her, Männer von Juda und Jerusalem, vertraut dem Herrn, euren Gott, dann werdet ihr stark sein. Glaubt seinen Propheten und ihr werdet siegen. Nachdem er sich mit dem Volk abgesprochen hatte, stellte er die Tempelsänger in ihren geweihten Dienstgewändern an die Spitze des Heeres. Sie sollten den Herrn preisen mit dem Lied »Danket dem Herrn, denn seine Liebe hört niemals auf«. Als sie anfingen zu singen, stürzte der Herr die Feinde, die ihnen entgegengerückten, in Verwirrung, so dass sie sich gegenseitig vernichteten. Als die Leute von Juda zu der Anhöhe kamen, von der aus sie die Wüste zu überblicken war, und nach dem feindlichen Heer ausschauten, sahen sie nur noch Tote am Boden liegen. Nicht einer war mit dem Leben davongekommen. Jetzt habe ich einen Vers vergessen hier, das ist der Vers 25, den lese ich jetzt trotzdem, weil hier geht es um die unglaubliche Beute, die sie gemacht haben. Josaphat und seine Leute kamen, um die Beute einzusammeln. Sie fanden bei den Gefallenen so viele Lasttiere und wertvolle Dinge, darunter Kleider und kostbare Geräte, dass sie 3 Tage brauchten, um alles vorzuschaffen. Am 4. Tag versammelten sie sich im Berachatal, um den Herrn zu danken. Von daher hat das Tal seinen Namen Danktal. So heißt es heute noch. Dann kehrten sie alle mit Josaphat an der Spitze wieder nach Jerusalem zurück. Sie waren voll Freude, weil der Herr ihnen gegen ihre Feinde geholfen hatte. Und mit dem Klang der Harfen, Lauten und Trompeten zogen sie in Jerusalem ein und gingen zum Tempel des Herrn. Soweit der Text. Ich bete. Vater, wir sind hier versammelt. Wir danken dir für die Zeit, die wir verbringen durften, dich zu loben und dir zu singen. Du bist allein groß und wert. Wir danken dir für die Musik, für die Instrumente, für die Stimmen, mit denen wir dich loben dürfen. Und wir danken dir für dein Wort und all die Ereignisse, die du uns hast mitgegeben. Über die vielen 1000 Jahre und auch heute jetzt, wenn wir über Josaphat nachdenken, bitten wir dich, dass du unser Herz öffnest, dass wir sehen können, dass deine Möglichkeiten unbegrenzt sind, dass du Wege hast, die wir nicht verstehen, dass du Dinge zulässt in unserem Leben, die wir nicht verstehen, aber dass wir zu dir kommen dürfen und immer um deine Hilfe bitten dürfen. Bitte sprich du zu uns und ermutige uns. Wir bitten das in deinem Namen, Jesus Christus. Amen. Also, wir erleben hier einen Staatsmann, wie er von einer panikauslösenden Nachricht überrascht wird. Man könnte sagen, so das Worst-Case-Szenario, so dass in der Krisenstufe, die höchste Krisenstufe bricht über sie hinein. Es geht hier um einen der kuriosesten Feldzüge wahrscheinlich der Geschichte, mindestens was die Aufstellung des Heeres angeht, eine ganz kuriose Sache. Es geht um Angst, um Gebet, um Gottes Reden, es geht um viel Musik und Lobpreis. Ich hoffe, ihr habt das gemerkt beim Lesen und beim Hören, wie viel mal hier die Sänger und die Musiker zum Zug kommen in diesem Kapitel. Darauf wollen wir uns das auch ansehen. Und wir lernen in dieser Geschichte, wie der König mit einer ausweglosen Situation umgeht und welche Rolle dabei der Lobpreis spielt. Wie gerade Lieder und Songs und Musik, die uns begleiten und die uns aus der Bibel schöpfen, aus seinem Wort und uns diese Worte mitgeben in den Alltag, wie diese Lieder uns begleiten und helfen können. Wie wahrscheinlich in wenigen Kapiteln in der Bibel. Josaphat war der König von Juda und Benjamin. Er lebte etwa um das Jahr 850 vor Christus und er regierte 25 Jahre. Und er war einer der Könige, an denen Gott wohlgefallen hatte. Er suchte nach Gott und wollte mit ihm leben. Er war kein Perfekter, wie auch andere vor ihm nicht. Ging manche Kompromisse ein, die er besser hätte sein lassen, aber er hatte ein Herz, Gott zu suchen, und er hat das Volk wieder zurück zum Wort gebracht, indem er Leviten aussandte, die das Volk unterrichteten, durch das ganze Land hinaus. Er hatte auf das Wort und auf die Gesetze gebaut, und jetzt, als es ihn überrollt hier, als ihn die schlechte Nachricht überrollt, ich könnte sagen, wie eine Bombe explodiert vor seinem Haus, mitten in diese Stimmung, wo alles zusammenbricht, erinnert er sich an dieses Wort, das ihm selber so wichtig war und das er hat hinausrufen lassen ins ganze Land. Ist es nicht so, dass schlechte Nachrichten haben das an sich, dass sie uns überrollen, dass sie uns oft unerwartet treffen? Das kann ein Unfall sein, eine überraschende Krankheit, ein schlechter Befund, eine nicht bestandene Prüfung, eine Kündigung, jemand, der uns verlässt, eine Trennung, ein Todesfall, so viele verschiedene Dinge, die plötzlich unsere Situation verändern und uns völlig in Beschlag nehmen und wir nicht mehr weiter wissen. Und wir wissen dann manchmal auch wirklich nicht mehr weiter. Da gibt es nichts viel zu beschönigen, als zu sagen, ich weiß nicht, wie wir das jetzt schaffen wollen. Wie kriegen wir das wieder hin? Hier bei Josaphat löst diese Nachricht unmittelbar Panik aus, denn das Heer, das ihnen da entgegentrat, war so übermächtig. Da hatten sich so viele einzelne Völker zusammengetan, um sie nun endlich zu bodigen, zu vernichten. Es gab keinen Ausweg, denn sie standen schon sehr nahe, da war auch nicht mehr viel Zeit. Und es heißt auch in dem Text, Josaphat erschrak sehr. Keine Untertreibung, keine Übertreibung, er erschrak sehr. Er hatte Angst, er sieht keinen Ausweg, aber er ist nicht allein. Er erinnert sich an die Zusagen und hat in dem Sinn eigentlich einen Krisenplan. Und diesen Krisenplan, den erwähnt er vor Gott auch in seinem Gebet. Er breitet den aus und sagt, Gott, du hast uns doch selber einen Krisenplan gegeben. Salomo, als er diesen Tempel gebaut hat, hat uns das mitgegeben und hat gesagt, wenn ein Unglück kommt, Kriegsschrecken, Pest, Hungersnot, dann wollen wir hier vor diesem Haus, vor dich hintreten, denn in diesem Haus wohnt dein Name. Hier wollen wir in unserer Not zu dir rufen und du wirst uns hören und uns helfen. Und genau das macht er. Er hält sich an dieses Wort und lässt das Volk zusammenkommen an diesem Platz. Wir hatten vorher einen kleinen Geschmack davon, als wir standen und dieses Wort hörten. Er lässt also nicht verzweifelt zum Kampf rüsten und sieht, was er da noch womöglich herauskitzeln kann aus den einzelnen Kämpfern und wo man noch jemand anheuern könnte, sondern er sieht die Situation, wie sie ist, in der Ausweglosigkeit, aber er hält sich fest an dem Wort, das ihm mitgegeben wurde, der Verheißung. Wenn das alles kommt, und wenn wir in der Bibel lesen, wenn wir hören auf Jesus, auch was unseren Glaubensweg angeht, dann sagt er immer wieder, was auf uns zukommen kann. Es ist kein verborgenes Blatt, dass uns Schwierigkeiten begegnen, wie anderen Menschen auf dieser Welt auch, aber dadurch, dass wir seine Kinder sind, manchmal auch noch ganz bewusst von der Seite des Bösen, der einfach zerstören will, Und da dürfen wir nicht verzweifeln. Können wir zum nächsten gehen? Noch eins. Lege deine Sorgen nieder. Petrus sagt, alle eure Sorgen werfet auf ihn. In den Psalmen heißt es, in einer Übersetzung, wälze die Last deines Weges auf den Herrn und vertraue im Vertrauen zu ihm Ruhe. Er wird handeln. Das ist Psalm 37, Vers 5. Josaphat legt seine Last nieder vor Gott und das vor allem Volk. In aller Ehrlichkeit nennt er seine Sorge und seine Ohnmacht und seine Fragen. Vor Gott spricht er sie offen aus. Ich weiß nicht, was dich heute plagt, ob irgendetwas dir letzthin begegnet ist, das dich herumtreibt, nicht weißt, wie du das angehen sollst, es dir Kummer macht, vielleicht sogar Angst auslöst. Ohnmacht. Du bist nicht allein. Gott ist da, auch wenn du ihn nicht spürst. Die Einladung gilt, wir dürfen zu ihm kommen. Und auch auf diesem Weg hin zu Gott können uns Lieder eine große Hilfe sein. Es gibt Lieder, die uns abholen können in der Angst, in der Not und uns hinbringen zu Gott. Und weil wir in diesem Kapitel so viel von Liedern und Musik hören, möchte ich an dieser Stelle, dass wir uns auch von einem Lied mitnehmen lassen, auf diesen Weg unsere Sorgen und unsere Zweifel bei Gott niederzulegen. Es ist ein Lied von Sephora Nelson und es heißt, lege deine Sorgen nieder. Ich wünsche mir, dass dem einen oder anderen von euch dieses Lied nächste Woche nachgeht und euch mal wieder einholt, wenn euch was begegnet und euch dieses eindringliche Lege sie nieder in den Sinn kommt. Josaphat kam es unmittelbar in den Sinn. Lege sie nieder. Ich gehe zum Tempel und lege alles vor Gott hin. Wir stellen uns dort auf und warten auf ihn. Und so kommt aus dem Niederlegen vor Gott der nächste Schritt, den er geht. Nachdem er ablegt, kann er aufsehen und sieht auf zu Gott und bittet ihn um seine Hilfe, dass er handelt. Er fragt ihn, sagt, willst du nicht etwas tun? Er drückt sogar aus, dass er das unfair findet, weil damals, als die Israeliten durch das Land durchzogen und den Befehl hatten, alle auszurotten, hat Gott ihnen den Befehl gegeben, dort auszuweichen. Und das waren also nicht Völker, die noch überlebten, weil Israel ungehorsam gewesen war, sondern er stellt das Gott irgendwie vor und sagt, das kann ich nicht verstehen, dass jetzt die kommen. Tu doch was. Aber er steht da und sagt, wir können nichts tun, hilf du uns. Und so versucht er nicht, das Volk mit Durchhalteparolen oder falschen Hoffnungen irgendwie doch noch in Sicherheit zu wiegen, sondern er stellt die Situation offen dar und sucht mit aller Entschiedenheit den Rat und die Antwort und die Hilfe Gottes. Er will von Gott hören, was er über diese Situation denkt. Und dazu bezieht er das ganze Volk ein. Er lässt sie dort stehen und er bittet das Volk mitzufasten, um Gott die Ernsthaftigkeit zu zeigen. Es ist ihm ernst. Gott, höre du. Und wir haben das im Eingang schon in den Liedern gehört. Was haben wir für einen Gott, der gerne hört und uns Antwort gibt, wenn wir ihn suchen? Diese Verheißung haben sie festgehalten. Und ich denke, auch hier in diesem Prozess sind Lieder, können eine Hilfe sein, die uns helfen, vor Gott zu treten, auch in unserem Herzen. Sagen, Herr, hilf du uns, höre auf unser Gebet. Ich weiß nicht, wie spontan ihr seid, aber ich würde jetzt eigentlich gern fragen, Stichworte, wenn wir auf Gott hören, wie können wir das tun? Wie können wir uns auf Gott ausrichten? Was kommt euch da in den Sinn aus eurer Erfahrung? Was hilft euch? Einfach nur ganz kurze Gedanken. Was hilft euch? Was kann man tun, dass man sich bewusst auf Gott ausrichten kann, um zu hören? Stille werden, ganz sicher eine wichtige Voraussetzung, um überhaupt hören zu können, dass es mal ruhig wird. Bibel lesen, das Wort Gottes. Dein Wort ist eine Leuchte auf meinem Weg, wie es vorne steht. Bibel lesen, das Wort Gottes, was? Beharrlich bleiben, einerseits auch im Dranbleiben, auch solange die Dinge noch nicht klar sind. Ins Gebet gehen, mit Gott darüber reden. Jawohl. Gott vertrauen, genau, das gehört dazu. Und danken, dankbar sein, sich an die Dinge erinnern, die er Gutes getan hat. Genau, das ist hart, das ist oft nicht so einfach. Genau, dass man sich auch bewusst wird, wie viel man zu danken hat, eigentlich auch wenn die Dinge, die man jetzt gerade vor Gott bringt, noch nicht geregelt sind. Ja, genau, es gibt so viele Möglichkeiten. Ich denke, Gott auch gerade in seinem Wort suchen, dem man sich noch, also auch bewusst Zeit nimmt und sagt, ich will lesen. Vielleicht sucht man sich auch ein gutes Buch, das einem in die Bibel hineinführt und man sagt, ich will das lesen. Vielleicht sucht man auch mal durchaus das Gespräch mit einem Seelsorger oder mit einer Freundin oder Freund, der auch unterwegs ist und sagt, Ich bitte Gott um Antwort. Bittest du mit mir? Denk auch dran. Und wenn du irgendetwas mir zu sagen hast, sag es mir. Gott spricht manchmal durch den Bruder und die Schwester. Aber das sind alles Wege, die wir tun können, um auf Gott zu hören. Und wenn wir auf Gott hören, wie wir das hier auf diesem Bild sehen, gehen wir nochmal zurück. Dann kommt das Staunen mit dazu. Also ich denke, wenn man anfängt, richtig vor Gott zu stehen, wenn man angefangen hat auf diesem Weg und dran ist, dann kommt wie aus dem Warten eine Erwartung, die sich aufbaut. Eine Erwartung. Was kommt? Wir sind nicht allein. Also als die Leute da standen vor dem Tempel, kam dieses Bewusstsein, das ist nicht alleine das Einzige, was wir hier gehört haben von diesem Heer, das uns überrollt. Wir stehen jetzt vor unserem Gott. Wir haben Verheißungen, wir haben Versprechen. Und wir erwarten, wir wissen nicht, was passiert, aber wir erwarten, wir warten, wir erwarten. Und da beginnt das Staunen schon lange bevor eigentlich das eigentliche erstaunliche Wort dann kommt. Aber indem sie zum Himmel aufblicken, und ich denke, dieser Bibelvers, der drückt das so gut aus, dass dieses Bewusstsein dann überkommt, denn unser Gott ist reich an Güte und Erbarmen. Seine Gedanken, sagt der Herr, sind nicht zu messen an unseren Gedanken. Gott sagt, meine Möglichkeiten kann man nicht an euren Möglichkeiten messen. So hoch der Himmel über der Erde ist, so weit reichen meine Gedanken hinaus über alles, was ihr euch ausdenkt, und so weit übertreffen meine Möglichkeiten alles, was ihr für möglich hält. Da kribbelt's schon. Man denkt sich, was ist denn möglich? Gott, was kannst du tun? Und ich finde das unglaublich, wie Josaphat das ganze Volk in diesen Prozess mit hineinnimmt. Was für eine Lektion ist das gewesen? Was für eine Lernerfahrung zusammen? Wird diese Krise nicht einfach nur zu einer Katastrophe, sondern gemeinsam durch Leben und durch Leiden und durch Beten und durch Warten und durch Erwarten sie es gemeinsam miteinander. Und darin werden sie stark. Und so ist es auch, dass mitten in diese Krise hinein dann das Wort fällt. Aber ich denke, diese Spannung, ist oft ja auch nicht einfach auszuhalten. Manchmal fragt man sich, Gott, warum wartest du so lange? Wir wissen hier im Text nicht, wie lange sie gewartet haben, aber manchmal, wenn wir an Gott dran sind, wir haben es gehört, brauchen wir Ausdauer, Ausharren, Beständigkeit. Und ich glaube, genau auf diesem Weg des Ausdauern, des Beharrlichsein, auch da gibt es wieder so viele wunderbare Lieder, die uns mitgegeben sind über die vielen Jahre hinweg, die uns helfen, an Gott dran zu bleiben, nicht aufzugeben. Lieder, die eben solche Verse uns in Musik mit in den Alltag mitgeben, mit in die Stille von Gott. Manchmal mutet uns Gott lange Zeiten zu. Die Antwort, die löst dann natürlich nochmal ein Erstaunen aus. Wie groß ist unser Gott? Wie groß ist unser Gott? Er sagt, ich werde kämpfen, es ist meine Sache, ihr könnt ruhig sein. Also eigentlich genau die Antwort auf Psalm 37, Vers 5. Wälze die Last deines Weges auf den Herrn. Im Vertrauen Ruhe. Er wird handeln. So stellt sich Gott hier. Obwohl wir Gott nicht vorschreiben können, wie er handelt. Er hat nicht immer so gehandelt. Hier handelt er so und sagt ihnen, diesmal habt ihr Ruhe. Ich werde das erledigen. Aber ihr sollt trotzdem hinziehen. Ich will, dass ihr euch trotzdem auf den Weg macht. Ihr sollt mir vertrauen, macht euch auf den Weg, aber ich werde es tun. Sie sind berührt und sie staunen und auch hier im Text wieder, das drücken sie in Liedern aus. Sie spielen, sie loben Gott darüber, was er getan hat. Das nächste. Die nächsten zwei Punkte, die sind recht eng ineinander verwoben, nämlich das Gott Recht geben. Das Gott Recht geben meine ich damit, dass wenn sich die erste Euphorie legt, über die tolle Nachricht, die sie gehört haben, über die Verheißung, die ihnen mitgegeben wurde, geht es darum, dass sich diese Hoffnung nun auch in ihrem Kopf und in ihrem Herz durchsetzt, gegen die Ängste und gegen die Dinge, die ihnen Sorgen machen. Bekannterweise ist der Weg zwischen Kopf und Herz oft sehr lang, sagen wir. Weil wir Dinge schon verstanden haben, aber emotional und so von ganzem Herzen braucht es noch Zeit. Und ich denke, auch auf diesem Weg vom Kopf zum Herz können Lieder eine wunderbare Aufgabe erfüllen, uns Aussagen Gottes in unseren Alltag mitzutragen und vor ihm zu bleiben. Manchmal ist das dann ein bisschen eine Achterbahn, durchaus der Gefühle, wo uns nicht immer so bewusst ist. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch im Heer von Josaphat so der Fall gewesen ist. Die einen, die haben sehr stark auf diese Verheißung reagiert, andere haben vielleicht mehr Zweifel gehabt. Und gesagt, wie sollen wir das jetzt machen? Und es heißt, dass hier dann sich Josaphat mit dem Volk berät. Und das wäre dann der vierte Punkt. Dass er sich berät und überlegt, wie können wir das jetzt in Anspruch nehmen? Das heißt, wie können wir das unseren Herzen besser verankern? Das eine. Das andere aber, wie können wir das nun auch praktisch umsetzen? Wie soll das uns jetzt unser Verhalten bestimmen? Wie ziehen wir jetzt dorthin in diese Schlacht, wenn wir nicht zu kämpfen haben? Was sollen wir tun? Und hier, weil ich kann mir schon vorstellen, dass die einen, wenn sie daran dachten, dass ihnen schon wieder heiß und kalt den Rücken runterlief, wenn sie dachten, jetzt müssen wir aber trotzdem mit dieser kleinen Schar da hinausziehen, all dieser Übermacht entgegen. Und da haben sie eine ungewöhnliche Idee. Das finde ich wirklich. Und das ist jetzt nicht eine Order von oben. Es heißt, Josaphat beriet sich mit seinem Volk und hat gesagt, wie wollen wir das machen? Und gemeinsam sind sie auf diese Idee gekommen, dass sie gesagt haben, wir machen das mal ganz anders. Was wir brauchen, ist Stimmen, die uns an Gott halten. Was wir brauchen, ist die Zurufe von unseren Sängern und Musikern. Vertraut auf Gott. Geht voran. Er schenkt den Sieg. Wir haben vorher so ein schönes Siegeslied gesungen, dass wir jubeln über den Sieg. Ich könnte mir vorstellen, dass sie so ein Lied auch gesungen haben da vorne. Wir jubeln schon über den Sieg. Und voraus, dass alle es hören konnten. Ich kann mir auch vorstellen, dass manch ein Krieger vielleicht etwas beleidigt gewesen ist. Also der richtig taffen, starken Krieger und gesagt hat, so weit ist es jetzt schon gekommen mit unserem Heer, dass wir die Anbetungsgruppe vorne an der Front aufstellen. Schwierig zu begreifen von einem menschlichen Standpunkt aus, aber das ist, was sie entscheiden. Und ich denke, das ist etwas, was uns ja auch oft hilft. Dass wir Gottes Verheißungen dann voranstellen. Dass wir bewusst sagen, ich weiß nicht, wie ich diesen Tag bewältigen soll, aber zuerst, bevor ich irgendetwas anpacke an diesem Tag, öffne ich mein Herz dem Wort Gottes, seinen Verheißungen. Bei uns gab es mal eine Zeit, dass wir allerlei Notizzettel am Kühlschrank, dort wo man hinschaute, eine Verheißung von Gott aufgeschrieben und angeheftet hat, dass es vorne dran stand, visuell. Im Alltag durch das Haus gehen, konnte man nicht an diesen Verheißungen vorbeisehen. Wenn man durch solche Zeiten geht, ist das eine Hilfe. Manchen, es gibt ganz unterschiedliche Arten, wie man das machen kann. Es gibt diese Möglichkeit, wirklich auch ganz bewusst an die Bibel voranstellen und sagen, ich lese, ich will hören, was Gott sagt. Was war dann der Sinn, nochmal dieses verrückten Plans, dieses Orchester voranzuschicken? Ich glaube, es war wirklich das Mutmachen. Einerseits dem Volk Mut machen, das unterwegs ist. All die Gedanken, die kommen näher, das sind 10-mal mehr wie wir. Und die Sänger und alles, und die laufen voran. Und manche waren ganz voll Glauben und haben mitgesungen. Ich glaube, solche gab es wahrscheinlich auch, die nicht gezweifelt haben und voll durchgezogen. Aber wir sind alle unterschiedlich. Es erinnerte sie ständig an Gottes Zusage und gleichzeitig war es Ausdruck des Vertrauens an die sichtbare und an die unsichtbare Welt. Es war eine Proklamation von Gottes Reich. Wir gehören unserem Gott. Er ist mit uns. Und so heißt es interessanterweise, als sie anfingen zu singen, ist wirklich interessant in dem Text, als sie anfingen zu singen, da geschah es, dass die Soldaten vom gegnerischen Heer gegeneinander aufgebracht wurden und sich gegenseitig angriffen. Die unterschiedlichen Völker, die sich verbündet hatten, hatten plötzlich Unfrieden und machten sich selber gegenseitig kaputt. Lobpreis ist also dann in dem Moment nicht einfach sich Mut ansingen. Etwas so fürs Gefühl und Gemüt alleine. Es ist wirklich auch eine Proklamation vor der unsichtbaren Welt. Du bist unser Gott. Du hast uns erkauft. Wir haben ein wunderbares Lied gesungen über den Opfertod, was Jesus für uns getan hat. Darunter stellen wir uns. Wir gehören zu ihm. Du bist für uns da. Luther hat gesagt, sagt man von ihm, wer singt, der betet doppelt. Wer singt, der betet doppelt. Einerseits die Wahrheit, die gesprochen kommt, andererseits der Jubel und das Singen, das mit dazugehört. Und so ist es hier, als sie anfangen zu singen, passiert es. Erinnern wir uns an Paulus und Silas, wie sie in ihrem Gefängnis durchdringen und anfangen, Lobeslieder zu singen. Und als sie anfingen zu singen, da hat sogar die Erde gebebt. Ich finde es einfach toll, auch zu sehen, was für einen Wert und die Möglichkeit Gott uns auch da gegeben hat, indem er uns nicht nur Text mitgegeben hat, sondern auch Melodie und Töne, die wir singen können, die uns erreichen in einer nochmal in einer anderen Dimension. Aber scheinbar nicht auch nur uns, auch die Feinde erreicht es in einer, auf einer anderen Dimension. Und wir wissen aus der Bibel und auch aus unserer eigenen Erfahrung, dass der Teufel es nicht liebt, wenn wir Gott singen in unseren Herzen. Und wenn wir ihm dankbar sind, auch wenn wir nicht weitersehen. Die gegnerischen Mächte brechen also ein. Und als sie singen, das Lied stärkt ihren Glauben, schwächt den Feind und ehrt ihren Gott. Dann kommen wir zum letzten Punkt. Die Freude über Gottes Hilfe. Fünftens. Ja, das vorher, das Lied, ich glaube, das hat ein bisschen anders geklungen bei den Israeliten. Das Jeho, weißt du, das, was wir gesungen haben. Jeho, du schenkst mir Gnade. Das, ich glaube, das ging wirklich mit Knall, mit Saiteninstrumenten und Trommeln und Tanzen und rundherum mit einer Riesenfreude. Sie sehen Gottes Hilfe. Sie staunen über ihn, aber sie freuen sich dann auch wirklich. Einen ganzen Tag lang, heißt es, haben sie sich gefreut. Klar, anstatt selber alles verloren zu haben, davon haben sie vorher noch geträumt, in Angst, sind sie nun 3 Tage beschäftigt, Beute von diesem Schlachtfeld wegzuräumen. Und sie sind einfach überwältigt und sagen, wir haben das nicht mitgetan, wir haben das nicht verdient, Gott, dass wir zu dir gehören dürfen. Sie freuen sich und geben Dank Gott und das drücken sie auch wieder mit Musik, mit Tanz und Lied aus. Und sie aus diesem Danktal, wo sie einen Tag lang feiern, ziehen sie hoch nach Jerusalem mit Instrumenten und Musik und ziehen in die Hauptstadt ein, zurück zu dem Tempel, wo sie ausgegangen waren und loben Gott. Wir sind nicht immer an dem Ort, wo wir vor Freude so strudeln und überschäumen. Wir sind an ganz unterschiedlichen Orten und ich denke, wenn ich diesen Weg gezeichnet habe von der Panik, von der Angst, von der Sorge hin zum Hören auf Gott, hin zum Gott Recht geben, die Verheißungen in Anspruch nehmen, hin zum den Mut zu haben, zu handeln, etwas zu unternehmen, hin zu der Hilfe Gottes erleben und ihm zu danken, dann sind wir an ganz unterschiedlichen Orten unterwegs. Ich denke, gleichzeitig an verschiedenen Stellen, je nachdem, mit wem, mit was wir zu tun haben. Und in all dem stärkt uns die Verheißungen Gottes das Wort. Und in all dem sind Lieder eine große Hilfe, eine Kraft, ein Weg, der uns an Gott dranhält, der uns zu ihm zieht, ein Weg, den Gott ehrt und den ihn verherrlicht. Es ist interessant, dass dort, wo auch immer Erweckungen gewesen sind, wo Gott Großes getan hat auf dieser Welt, sind meistens auch viele Lieder entstanden, die dann über die Jahrzehnte, manchmal über die Jahrhunderte überdauert haben. Als Ausdruck der Freude, als Ausdruck des Bekenntnisses, des Nicht-Vergessen-Wollens, was Gott getan hat. Manchmal auch als Ausdruck der Einsicht, die gewachsen ist in dieser Zeit und die die Kirche nicht mehr vergessen möchte. Lieder sind aber immer im Stil ihrer Zeit geschrieben. Und es ist halt so, dass wenn uns ein Lied berühren soll, auch von der Melodie her, dann muss es uns schon irgendwie gefallen. Und von daher glaube ich, es ist ja klar, ich glaube, auch hier in der Gemeinde gehen die Geschmäcker ziemlich weit auseinander, würde ich jetzt mal sagen. Manchmal nicht mal nur zwischen Jung und Alt, manchmal auch in einer Generation kann durchaus ein ganz verschiedene Geschmäcker da sein. Und es ist wichtig, dass Lieder, dass wir sie lieben, auch von der Melodie her, von der Musik her, wenn sie uns auch wirklich bewegen wollen. Und von daher ist es auch klar, dass jede Generation wieder neue Lieder braucht, in einem neuen Stil, der ihnen liegt. Wichtig ist, dass es gegründet ist auf den Verheißungen Gottes, auf seinem Wort und uns in seine Nähe zieht. Darum singen wir heute alte und neue Lieder. Ich glaube, das ist gut. Und wir singen deutsche Lieder und wir singen englische Lieder. Und in der Schweiz singen wir in der Zwischenzeit auch sehr viele Mundartlieder, die ganz neu entdeckt wurden und beliebt sind. Und ich glaube, das ist gut so. Gehen wir zum nächsten noch. Und es gibt ja auch das ist hier jetzt nur so eine ganz kleine Auswahl. Wie viele verschiedenartige Lieder gibt es? Kategorien von Gebetsliedern, von Psalmen, Andacht, Stille, Proklamation. Wir hatten zum Beispiel vorhin ein Lied, wo wir wirklich Gottes Reich proklamiert haben, gesagt, das bist du. Du bist der König. Glaubenslieder, Hymnen, die mehr Wahrheiten ausdrücken, die wir mitnehmen wollen. Können wir nochmal ein Bild zurück? Singt Gott von ganzem Herzen Psalmen, und da würde ich jetzt sagen, Psalmen, das sind Gebetslieder, das geht bis hin in diese Texte, wo David schreit vor Gott, komm mir zu Hilfe, begegne mir, wie lange noch? Bis hin zu, wie groß ist Gott, ich will nicht vergessen, was der Herr mir Gutes getan hat. Hin zu Hymnen, die Glaubensinhalte vermitteln, hin zu Loblieder, das einfach Ausdruck ist, spontan der Freude und des Dankes an Gott, dass wir davon erfüllt sein dürfen und in den Tag hineingehen. Ich wünsche mir zusammenfassend zum Schluss zwei Dinge. Das eine ist, dass wir uns von Josaphat anstecken lassen. Dass wir die Geschichte mitnehmen, in unseren Alltag anstecken lassen, auf Gott zu sehen und ihn zu suchen. Auf die Verheißung zu bauen. Wenn diese Dinge dich überrollen, gib nicht einfach auf. Komm zu mir. Seine Perspektive sehen, Gottes Perspektive, seinen Rat, seine Hilfe, seine Möglichkeiten und dass wir sie in Anspruch nehmen. Dass wir mutige Schritte im Glauben wagen und dass wir dankbar sind. Ich wünsche mir aber auch, dass wir wie Josaphat viel Gebrauch machen von Musik und Songs und Lieder, die uns begleiten, dass wir diese wunderbare Gabe schätzen und uns davon einerseits mitnehmen lassen, aber auch andere mitnehmen. Und Gott damit auch ehren und ihm unsere Freude und Dank und unser Vertrauen ausdrücken. Das gibt uns jetzt die Gelegenheit einzustimmen in ein Lied. Ist das gut? Du hast